für die ganz kleinen Verbände ist die Europa Conference League durchaus eine Chance, weil die dann eben die Möglichkeit haben, wirklich mal ein Team in der Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs zu platzieren. Aber für die Mehrzahl der Nationen, die irgendwo in der Mitte liegen, ist das alles nicht so vorteilhaft offensichtlich. Moin Moin, herzlich willkommen zur 12. Folge von Die Zukunft des Fußballs. Heute mal wieder ohne Gast, nachdem wir die letzten beiden Folgen jeweils einen wunderbaren Gast dabei hatten. Ja, ihr müsst Vorlieb nehmen mit uns beiden, mit mir, Dennis Heimann, und mit dem Hobby-Weihnachtsmann aus Hildesheim, Arnd-Philipp Ohms.
Ho, ho, ho. Ja, hi, genau. Guten Abend.
Ja, du hast ja heute ziemlich viel Weihnachtslikör hergestellt, ne?
Ja, genau. Es geht halt auf Weihnachten zu und im Moment mache ich quasi nichts anderes. Also ich rieche jeden Abend, wenn ich nach Hause komme, rieche ich nach Bratapfel und Zimt. Könnte schlimmer sein, aber ja. Irgendwann nervt es auch ein bisschen, muss ich sagen.
Ja klar, wenn man das den ganzen Tag macht, voll die Überstunden gerade ableistet und den ganzen Tag damit zu tun hat, kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann noch gut ist. Aber bald hast du es ja auch geschafft, 2 Wochen noch durcharbeiten.
Ja, es klingt jetzt auch so, als würde ich mich darüber beschweren wollen, so ist das natürlich gar nicht. Ne? Es ist jetzt die Zeit im Jahr, wo Likör wirklich ein riesengroßes Thema ist und da freue ich mich natürlich sehr drüber und wir als Firma haben natürlich auch was davon. Also das lohnt sich für uns natürlich auf jeder Ebene, aber es ist natürlich einfach viel Arbeit und wenn man jeden Abend nach Bratapfel und nach Zimt riecht, das ist schon einfach auch seltsam.
Das stimmt. Hast du denn die Zeit gefunden, dich hier heute vorzubereiten?
Das habe ich, genau. Wir haben uns ja für heute ein Thema gesucht, das relativ aktuell ist und relativ, in den Medien jetzt auch letzte Woche so ein bisschen stattgefunden hat, aber gar nicht so verbreitet ist. Also ich finde, man hat bis jetzt relativ wenig darüber gehört. Würdest du das bestätigen?
Relativ wenig ist gut. Ich hatte es doch irgendwo ganz weit hinten im Gedächtnis geparkt, aber eigentlich hatte ich auch gar keine Ahnung, bis wir uns jetzt damit auseinandergesetzt haben.
Dann ist ja gut, dass wir es gemacht haben. Wahrscheinlich geht es ja nicht nur uns beiden so, sondern auch anderen Leuten. Und die holen wir jetzt mal ab. Wir sprechen diese Woche über die UEFA Europa Conference League. Das ist ein neuer Wettbewerb, den die UEFA zur kommenden Saison einführt. Und der dann im europäischen Kontext, sprich also international, stattfindet. Und der drittklassig sein soll, also quasi angesiedelt wird, oder drittrangig vielleicht eher, angesiedelt wird zwischen der unter der Champions League und dann unter der Europa League. Als dritter Wettbewerb quasi ist dann die Conference League ab nächstem Jahr mit am Start.
Genau, also es wird kein europäischer Wettbewerb ersetzt. Die Europa League wird etwas verschlankt. Also bisher nehmen ja 48 Teams in der Gruppenphase bei der Europa League teil und jetzt sind es eben nur noch 32 Teams und bei der UEFA Conference League werden es auch 32 Teams sein.
Ganz genau. Vielleicht holen wir mal ganz kurz ein bisschen aus. Drittrangige Wettbewerbe gab es generell im europäischen Vereinsfußball schon öfter. Das ging los 1961-62 mit dem International Football Cup. Das war ja so eine Trophäe, wo kleinere Vereine die Chance haben sollten, also kleinere erstklassige Vereine im europäischen Kontext die Chance haben sollten, eben international zu spielen, die nicht Landesmeister waren, die nicht im Pokal der Pokalsieger, den gab es ja damals auch, mitspielen konnten und die nicht am Messepokal teilnehmen konnten. Früher gab es ja auch einen Pokal nur für Messestädte. So. Und den gab es also bis 1967, diesen International Football Cup. Und dann ab der Saison 67-68, nicht offiziell, aber trotzdem gefühlt als Nachfolgeturnier gab es dann den Intertoto Cup, der später dann unter dem Namen UI Cup eigentlich bekannt wurde.
Ja, genau. Kannst du dich an den UI Cup noch gut erinnern?
Absolut, ja. Ich habe in meiner Jugend Freunde gehabt, die waren Schalke-Fans und Schalke musste irgendwann mal dabei gewesen sein. Weil in dem Kontext habe ich das vor Ohren.
Vor Ohren, ja.
Ja, genau. Also da habe ich mal drüber gesprochen mit jemandem, genau.
Ja, ich weiß noch,
dass mit 10, 15 Jahren so.
Der Hamburger SV hat sich mal über den UEFA Cup für den UEFA Cup qualifiziert. Das weiß ich noch. Daran kann ich mich erinnern, komischerweise. Logisch kann man sich daran erinnern, wenn Hamburg mal was gewonnen hat. Das vergisst man nicht so schnell.
Ja, das stimmt. Für den UEFA Cup, da war das Konzept eigentlich ganz cool. Da war nämlich immer derjenige aus den Teilnehmern, also aus jedem UEFA-Mitgliedstaat quasi, war derjenige qualifiziert, der sich als erster nicht für den damaligen UEFA Cup qualifiziert hat. Also der Erste, der nicht UEFA Cup spielt, spielt im UEFA Cup. Und der ist halt ausgetragen worden bis 2008, 2009. Irgendwann dazwischen muss ihn der HSV mal gewonnen haben, wenn ich das richtig habe. Und dann hat man ab 2009, 2010 hat man den UEFA Cup dann abgeschafft und dafür die Europa League erstmal vom UEFA Cup in Europa League umbenannt und dann ein bisschen aufgebläht. Vorher waren da in der Gruppenphase 40 Mannschaften, jetzt sind es eben die von dir eben schon angesprochenen 48. Es gab dann auch eine zusätzliche Qualifikationsrunde. Also letztlich kann man sagen, der UEFA Cup ist mit seinem Wandel zur Europa League, hat er den UEFA Cup quasi geschluckt.
Ja, und ich finde, dass die Europa League dadurch auch abgewertet wurde. Also ich habe das auch immer bis heute als sehr aufgebläht empfunden und nicht so übersichtlich. Und den UEFA Cup habe ich früher total verfolgt. Ich weiß noch, donnerstags abends immer die Frage, UEFA Cup oder Germany's Next Topmodel? War jetzt nicht ganz ernst gemeint. Ganz, ja, okay, ein bisschen vielleicht schon, aber meistens habe ich dann noch Fußball geschaut. Ja, die letzten 5, 6, 7 Jahre auch kaum noch.
Ja, so, und so ist also seit 2009, 2010 die Europa League so ein bisschen eben so ein aufgeblähter Wettbewerb. Und jetzt ist dieses Turnier eben reformiert worden. Und zur Saison 2021-2022, also zur nächsten Spielzeit, ist dann die Europa League wieder verschlankt worden von diesen 48 Teams in der Gruppenphase auf 32. Und dafür gibt es jetzt auch noch die Conference League mit ebenfalls 32 Teams.
Genau, und die Europa Conference League wird auch am Donnerstag ausgetragen, genau wie die Europa League, auch bei RTL. Die RTL Mediengruppe hat sich die TV-Rechte gesichert. Und ganz wichtige Information, das Finale findet in Tirana statt, der Hauptstadt Albaniens.
Ja, muss man wissen.
Definitiv.
So. Jetzt ist es so, wenn es einen neuen europäischen Wettbewerb gibt, dann könnte man ja davon ausgehen, dass es entsprechend auch zusätzliche europäische Startplätze gibt. Das ist aber nicht so. Für die Bundesliga und generell die Top-Ligen ist es so, dass einfach der letzte Europa-League-Startplatz jetzt zum Conference-League-Startplatz wird. In Deutschland ist das der 6. Platz, beziehungsweise wenn der Pokalsieger schon über die Liga qualifiziert ist, dann ist es der 7. Platz.
Genau, also es ändert sich eigentlich recht wenig, zumindest für die großen Nationen. Bei den kleineren sieht das ja ein bisschen anders aus. Die haben jetzt durchaus höhere Chancen, an einem europäischen Wettbewerb teilzunehmen, eben an der Europa Conference League. Wie sehr gehen wir jetzt ins Detail dabei, wenn wir erklären möchten, wie die Qualifikationsphase abläuft bei der Conference League?
Also man muss ja sagen, die Qualifikation zur Conference League ist also ein unfassbar kompliziertes Konstrukt.
Ja.
Ich weiß nicht, magst du es einfach mal grob umreißen, wie es funktioniert?
Ja, also erstmal in der Qualifikationsphase sind 184 Mannschaften beteiligt, bevorzugt von kleineren Nationen. Und der Qualifikationsmodus ist so konstruiert, dass die Meister von mindestens 34 Nationen an einem der drei UEFA-Wettbewerbe dann auch wirklich teilnehmen nach der Qualifikationsphase. Bisher sind es 26 Nationen. Also das ist auch ein Ziel der Europa Conference League, dass die kleineren Verbände stärker partizipieren.
Da können wir vielleicht mal ganz kurz reingrätschen und schon mal festhalten. Okay, pro Saison sind auf jeden Fall 34 verschiedene Staaten bzw. deren Nationalverbände im internationalen Fußball vertreten. Das ist ja eigentlich schon mal ein Punkt, den kann man ja erstmal zumindest so stehen lassen.
Genau.
Okay.
Also nach der Qualifikationsphase zur Europa Conference League beginnt die Gruppenphase mit 32 Teams. Das ist dann quasi der Wettbewerb. Kein Team ist direkt qualifiziert. Jedes Team geht durch diese Qualifikationsphase, die sich aufteilt in drei Qualifikationsrunden. Und jeder Verein startet auch in einer anderen Qualifikationsrunde. Und diese Qualifikationsrunden sind gefolgt von den Playoffs. Aber weitere Einzelheiten ersparen wir euch, weil das ist tatsächlich sehr kompliziert und ausgefranst, wer wann, wo, wie einsteigt. Und es gibt drei verschiedene Wege, auf die man sich qualifizieren kann. Ja, wenn euch das wahnsinnig interessiert, dann googelt. Aber es bleibt festzuhalten, es nehmen sehr viele Teams an der Qualifikationsphase teil. Die ist recht kompliziert. Am Ende haben wir 32 Mannschaften in der Gruppenphase und dann beginnt der richtige Wettbewerb.
Genau, also 184 Teams sind in der Qualifikation, 32 davon spielen nachher wirklich in der Gruppenphase. Man kann sich vorstellen, der Qualifikationsbaum ist relativ komplex. Also weil es starten eben, wie Dennis eben schon gesagt hat, die Teams in unterschiedlichen Qualifikationsrunden steigen die ein, je nachdem auch, ob sie aus einem anderen Wettbewerb kommen. Wenn die zum Beispiel aus der Qualifikation der Europa League oder der Champions League irgendwie da scheitern, dann kann es sein, dass die da nochmal aufgefangen werden in der Conference League und so. Also es ist ein komplexes Konstrukt.
Genau, und was man vielleicht noch dazu wissen sollte, nach der Gruppenphase spielen die Gruppenzweiten der Europa Conference League gegen die Gruppendritten der Europa League. Das ist so eine Art vorgeschaltete K.O.-Runde und danach geht es dann los mit dem Achtelfinale. Und im Achtelfinale spielen dann eben die Gruppenersten der Europa Conference League gegen die Gewinner dieser vorgeschalteten K.O.-Runde.
Genau, das heißt auch da sind nochmal Europa-League-Teams dabei, die werden so gesehen nochmal aufgefangen. Und das ist ja in der Champions League, die Gruppendritten, wie gesagt, machen ja auch in der Europa League weiter, ist es ja auch so. Also generell kann man sagen, dass jetzt hier versucht wurde, Turniere nebeneinander zu legen, die einfach gleicher funktionieren. Ne? 32 Mannschaften in der Gruppenphase, die Gruppendritten steigen einen Wettbewerb ab.
Ja, genau. Dazu passt auch, dass der Gewinner das Startrecht für die Europa League erhält. Analog dazu, dass der Gewinner der Europa League ja auch das Startrecht zur Champions League erhält.
Genau, also von daher gibt es da so eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den Wettbewerben.
Ja, genau. Ja, was hat sich die UEFA dabei gedacht, diesen Wettbewerb einzuführen?
Ja, also erstmal muss man sagen, es gibt jetzt statt bisher 80, zukünftig 96 Teams, die in der Gruppenphase von einem europäischen Wettbewerb starten. Vorher waren es 80, nämlich 48 in der Europa League und 32 in der Champions League, sind zusammen 80. Jetzt sind es jeweils 32, sind zusammen 96. Insgesamt also 16 Teams mehr, die europäische Gruppenphase spielen. Das ist, was man eben hinstellt, wo man sagt, das ist ein Mehrwert, gerade auch für kleinere Clubs und Verbände. UEFA-Chef Ceferin sagt, es wird mehr Spiele für mehr Clubs geben, wobei mehr Nationalverbände in den Gruppenphasen vertreten sind. Und das ist eben das starke Pro-Argument, das die UEFA hier bringt, warum dieser Wettbewerb sinnvoll sein könnte.
Genau, allgemein wird der Zugang zum Europapokal erleichtert, vor allem für kleinere Verbände, also vor allem für die sehr kleinen Verbände eben, das ist definitiv so. Das finde ich eigentlich auch nicht verkehrt.
Ja, bis dahin klingt das alles ganz charmant, aber die Sache hat ja einen Haken.
Ja, mehrere sogar meiner Meinung nach.
Okay, ich bin gespannt.
Welchen Haken meintest du denn jetzt?
Ich meine den Haken, der insbesondere mittelgroße Verbände trifft. Verbände wie vielleicht Schottland oder Belgien oder die Niederlande. Denn man muss sich ja vor Augen halten. Also vielleicht einfach, um das mal so einzuordnen. Von der Champions League zur Europa League ist ein enormes Finanzgefälle. Ich habe jetzt leider keine Zahlen recherchiert, aber es lohnt sich so viel mehr, in der Champions League zu spielen, als in der Europa League. Es gibt zur Conference League leider noch keine Zahlen. Jetzt kann man aber mal davon ausgehen, dass auch ein Gefälle existiert zwischen der Europa League und der Conference League. Das heißt, wahrscheinlich wird in der Conference League weniger Geld im Spiel sein als in der Europa League. Das liegt ja auch in der Natur der Sache. Es ist der drittrangige Wettbewerb, das ist ja auch bis dahin völlig in Ordnung. Aber wenn jetzt weniger Teams Europa League spielen, nämlich nur noch 32 in der Gruppenphase statt bisher 48, dann wird es eben Teams geben, die eigentlich Europa League gespielt hätten und da mittelprächtige Gelder gespielt hätten, die jetzt stattdessen Conference League spielen und um weniger Geld spielen entsprechend. Und das ist auch tatsächlich ein großes Thema in so kleineren Verbänden. Also ich habe einen schottischen Artikel dazu gelesen, wo das wirklich als Thema mahnend erwähnt wird, dass das Vereine wie Celtic Glasgow oder die Glasgow Rangers hart trifft, in Zukunft wahrscheinlich eher in der Conference League zu Hause zu sein.
Ja, spannend, dass du da die schottische Perspektive hast. Ich habe ein Zitat gefunden vom Sprecher der belgischen Liga, von Steen van Bever. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Der sagt nämlich, wir sind sehr besorgt, dass wir eines der größten Opfer sein werden. Also wie du schon sagtest, Schottland, Belgien, Griechenland, Österreich, Kroatien, so die zweite Reihe, so nenne ich sie mal. Genau. Für Teams aus diesen Ländern wird es eben schwerer, jetzt die Europa League zu erreichen. Und das ist natürlich ein krasser Nachteil, ne?
Genau, also die Veränderung ist ganz konkret. Vorher war es so, dass die besten 12 nationalen Ligen einen direkten Zugang zur Gruppenphase für die Europa League hatten. Und jetzt sind das halt nur noch die besten 6. Das heißt, Länder wie Holland, die Türkei, Österreich oder Belgien, solche Länder sind da jetzt raus und sind nur noch mit ihren Pokalsiegern in der Qualifikation zur Europa League vertreten. Das muss man sich mal vorstellen. Die Pokalsieger spielen Europa League Quali.
Ja, Quali, genau. Und es besteht eben auch die reelle Möglichkeit, dass sie dann nur die Europa Conference League erreichen. Und klar, irgendwo wird die Europa League dadurch sportlich aufgewertet und vielleicht aus rein sportlicher Sicht auch attraktiver. Aber vor allem wird sie eben auch exklusiver. So, und die Europa Conference League wird vielleicht so eine Art Auffangbecken sein. Ja, ist die Frage, wie sehr das Interesse der Zuschauer dann stimuliert, ne?
Ja, ich würde noch ganz kurz, jetzt haben wir über die zweite Reihe gesprochen, Holland und so. Es gibt noch eine dritte Reihe, Länder, die es noch härter trifft. Länder wie Griechenland oder Serbien oder Kroatien. Bei denen ist es nämlich so, dass die Pokalsieger, die spielen Qualifikation zur Conference League und nicht mehr Qualifikation zur Europa League. Das heißt also, wenn sie da durch die Qualifikation gut durchkommen, und wir haben ja eben gesagt, der Modus ist relativ kompliziert, aber wenn sie da die Runden durchstehen, dann sind sie in der Conference League dabei, und wenn nicht, dann sind sie halt international gar nicht mehr dabei. Und die Meister von diesen Ländern, also von Ländern wie Griechenland, starten in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League, und bei einer Niederlage landen sie in der Conference League. Ja. Wenn sie also die Qualifikation zu CL nicht schaffen, landen sie dann in der Conference League.
Ja, genau. Also die hätte ich jetzt auch mit zur zweiten Reihe vielleicht gezählt, aber da hast du schon recht, da kann man auch nochmal differenzieren.
Ja, die trifft es eigentlich noch mal härter, weil für die wird es richtig schwer, jetzt noch auf der großen europäischen Bühne zu spielen. Das heißt also, die Chancen für die kleineren Verbände werden hier noch kleiner und für die größeren Verbände werden sie im Prinzip größer. So, man ist so ein bisschen mehr unter sich jetzt.
Genau, also für die ganz kleinen Verbände ist die Europa Conference League durchaus eine Chance, weil die dann eben die Möglichkeit haben, wirklich mal ein Team in der Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs zu platzieren. Aber für die Mehrzahl der Vereine, der Nationen, die irgendwo in der Mitte liegen, ist das alles nicht so vorteilhaft offensichtlich.
Genau, und das trifft ja durchaus auch wirklich klangvolle, namhafte Mannschaften. Das trifft die Glasgow Rangers zum Beispiel. Sowas kann, wenn es schlecht läuft, auch mal Ajax Amsterdam treffen.
Ja, Ajax Amsterdam aktuell wahrscheinlich nicht oder in den nächsten Jahren.
Aktuell vielleicht nicht.
Ja, ja, okay. Aber genau, so, also Teams, die man eigentlich immer mit der Champions League assoziiert hat oder zumindest mit der Europa League, Panathinaikos Athen oder so. Ne? Sind dann eben Teams, die, wenn sie sich international qualifizieren, vielleicht dann nur in der Conference League landen. Und wenn man mal ehrlich ist, die wird ja auch medial unter ferner Liefen sein. Also ich glaube nicht, dass da so groß überberichtet wird, zumindest in Deutschland. Vielleicht, wenn der eine deutsche Vertreter Erfolg hat dort. Aber ansonsten,
Also im Moment ist es ja so, dass das Thema wirklich eher stiefmütterlich medial behandelt wird. Es gibt wenig darüber zu lesen, wenig Artikel. Man beschäftigt sich nicht so richtig damit. Und das finde ich insbesondere interessant, als dass der sechste von der laufenden Bundesliga-Saison, die jetzt gerade läuft, der sechste davon, beziehungsweise gegebenenfalls unter bestimmten Voraussetzungen der siebte, nächstes Jahr Conference League spielt.
Ja, ich habe auch wirklich nach Kommentaren oder Zitaten von Vertretern aus Deutschland gesucht. Ich habe nichts gefunden, nicht mal von Karl-Heinz Rummenigge.
Ja, das ist seltsam.
Ja, wirklich. Aber ich habe, klar, irgendwo mag irgendjemand was gesagt haben und ich habe es einfach noch nicht entdeckt in den Weiten des Internets. Aber nee, also sonst ist es wirklich kein Problem, Stimmen aufzutun und zu erfahren, was die Protagonisten des deutschen Fußballs überdenken. In diesem Fall, es ist einfach kein großes Thema.
Genau, muss ich dir recht geben. Ich habe auch Stimmen gesucht für unsere Folge hier und ich habe auch nur Stimmen gefunden aus Belgien, vom Sprecher der belgischen Liga und vom UEFA-Präsidenten selbst. Ich habe also zwei Stimmen. Sonst hat man für so eine Folge, normalerweise wird dir ja auch so gehen, irgendwas zwischen 5 und 15.
Ja, und wenn nicht sogar noch mehr. Das ist überhaupt kein Problem sonst. Und hier tatsächlich schon. Also das scheint in Deutschland absolut nicht zu interessieren. Aber ne, du hast was in Schottland ja auch gefunden, dazu
genau.
Belgien. Und wenn wir weiter gesucht hätten, hätten wir sicherlich noch weitere Stimmen aus eben genau diesen Ländern gefunden, die negativ davon betroffen sind.
Und dann wiederum Stimmen aber auch eben aus Ländern, die positiv davon betroffen sind. Länder wie Zypern vielleicht.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist also die Situation, das ist die Conference League, die wir ab dem nächsten Jahr haben. Die ist auch jetzt erstmal für 4 Jahre fixiert, der Modus und die Qualifikation und so. Mindestens für 4 Jahre soll das so bestehen. Und es wird spannend zu sehen, ob das medial ein Thema wird oder nicht, weil natürlich davon auch abhängig ist, ob es da um Geld geht oder nicht. Jetzt hast du gerade schon gesagt, RTL hat sich die Rechte gesichert in Deutschland, die Übertragungsrechte. Letztlich ist es ja so, dass dieser Wettbewerb ja auch Geld einspielen muss, dass es da eben zu verteilen gilt. Ne? So ein Wettbewerb macht ja auch für die Vereine, zumindest für die größeren Teams, gar keinen Sinn, wenn es sich finanziell nicht lohnt. Also letztlich, warum soll man im laufenden Meisterschaftsbetrieb unter der Woche nochmal spielen, wenn sich das wirtschaftlich nicht lohnt?
Ja, ich bin da auch echt gespannt, wie da die Einschaltquoten sein werden. Ja, was halten wir denn insgesamt davon? Was hast du gedacht, als du das mitbekommen hast, dass die Europa Conference League eingeführt wird?
Also mein allererster Impuls war sehr positiv, weil ich gedacht habe, es ist irgendwie schön, Vereine aus der zweiten und dritten Reihe zum Zug kommen zu lassen. Also genau das, womit die UEFA quasi jetzt offiziell auch wirbt, dass das eben die tolle Sache daran ist, kann ich auch sehen oder konnte ich auch sehen. Nee, kann ich auch immer noch sehen. Also es hat absolut Vorteile und hat seinen Charme in bestimmten Bereichen. Ich glaube aber, dass es sowohl für den deutschen Vertreter, also wer Sechster bzw. Siebter wird, das wird richtig ärgerlich sein, glaube ich. Das wird unangenehm. Ich glaube nicht, dass man das will. Und ich glaube insbesondere, dass es eben für so mittelgroße Verbände ein wirklich großes Problem ist. Also das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass da Verbände wirklich, wenn dieser Modus so beibehalten bleibt, und liest sich für mich so, als wäre das jetzt endgültig beschlossen, da werden Verbände quasi von der großen Fußballbühne wirklich abgeschnitten. Und das ist finde ich, eine Entwicklung, die muss man mit Sorge beobachten.
Ja, das finde ich auch. Also Nationen, der, nennen wir sie einfach mal zweite Reihe, die werden benachteiligt, weil es ist nun mal ein drittklassiger Wettbewerb. So, das Interesse wird geringer sein als bei der Europa League, zumal ja die Europa League auch sportlich attraktiver wird, logischerweise dann.
Genau, das ist die Gegenseite, ne? Wenn man also jetzt die Europa League von 48 auf 32 Teams verknappt und bestimmte Teams, beziehungsweise bestimmte Nationalverbände, denen nimmt man ihren direkten Startplatz in der Europa League ab, dann wird natürlich die Europa League auch sportlich aufgewertet. Und das muss man schon sagen. Also wahrscheinlich ist es so, dass die sportliche Qualität in der Europa League besser wird. Und das muss ja auch inoffiziell im Interesse der UEFA sein, zu sagen, okay, wir wollen das Produkt Europa League nach vorne ziehen.
Ja, ich hätte es aber schöner gefunden, wenn man das Ganze etwas anders ausgestaltet hätte. Also grundsätzlich finde ich die Idee mit einem dritten Wettbewerb auch nicht verkehrt. Die Europa League hat mir nicht gefallen, wie sie bisher war mir zu aufgebläht, okay. Nicht klar genug. Dadurch finde ich die Europa League schon schöner. Ich hätte es aber gut gefunden, wenn man eine größere Durchlässigkeit noch hätte und wenn die Meister aus kleineren Verbänden vor allem einen sicheren Startplatz in der Europa League hätten. Weißt du, also bisher haben 11 Nationen ganz sicher qualifizierte Teams für die Europa League, wie du vorhin schon gesagt hast. Jetzt sind es nur noch 6. So, selbst eine Nation wie die Niederlande hat kein sicheres Team in der Europa League. So, das kann nicht sein. Das darf auch nicht sein, finde ich. Ja. Und ich finde es auch tatsächlich spannender, den Meister aus Bulgarien oder Schweden oder Irland in der Europa League zu sehen, als den Viert- oder Drittplatzierten aus Portugal. So, ohne jetzt, ne, also einfach aus persönlichen Gesichtspunkten. So, ich fände es einfach interessanter, auch wenn vielleicht die sportliche Qualität da nicht ganz so hoch ist. Und das hätte ich schöner gefunden, wenn das so eine Art, die Europa League so ein bisschen das Auffangbecken für die Teams aus den großen Nationen wäre, die sich eben nicht für die Champions League qualifizieren konnten, aber vor allem für die Meister der Nationen aus der zweiten Reihe.
Ja, und da finde ich, ist auch so ein bisschen die Krux, weil die Meister der Nationen aus der zweiten Reihe spielen halt im Zweifel Champions-League-Qualifikation oder sind sogar direkt dabei, je nachdem, wie man jetzt zweite Reihe definiert. Die meisten Clubs, wir haben eben über Griechenland und sowas gesprochen, die deutschen Meister von Griechenland spielen Champions-League-Qualifikation. Wenn das nicht klappt, ist man halt in der Conference League. Warum man da quasi gleich 2 Etagen absteigt, ergibt für mich wenig Sinn. Vielleicht lässt sich das vom Modus ja gar nicht mehr anders lösen, das ist ja auch ein super theoretisches Konstrukt. Aber das finde ich tatsächlich auch schade und das benachteiligt solche Verbände extrem und das macht auch die europäische Fußballkarte, macht sie so ein bisschen grauer, finde ich. Also da geht so ein bisschen Farbe und Effekt verloren. Also wer Fußballspiele mal verfolgt im Stadion oder auch im Fernsehen alleine in Griechenland oder am Bosporus oder so, da ist ja wirklich richtig Feuer in den Stadien, also zu Nicht-Corona-Zeiten natürlich.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist, dem kann man auch kritisch gegenüberstehen und so, bla bla bla, alles gut. Aber das ist was, das wird der Europa League einfach verloren gehen. Das ist ja schade.
Ja, genau, weil das für Teams aus Nationen, die eben nicht immer die Chance haben, international zu agieren, eine große Sache ist, da teilzunehmen. Und ich weiß nicht, ob es bei der Europa Conference League in der Drittliga sozusagen dann genauso der Fall wäre.
Genau.
Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass die Europa League verschlankt wird und auch, dass es einen dritten Wettbewerb gibt, finde ich dann nicht verkehrt, weil dadurch eben noch mehr Teams in die Lage versetzt werden, international zu spielen, was ich an und für sich super finde. Aber man hätte es irgendwie anders lösen können.
Ja, also letztlich, ich sehe es genau wie du, auch so eine Vergleichbarkeit zwischen den Wettbewerben herzustellen, 32 Teams in der Gruppenphase und dann die Drittplatzierten in der Gruppenphase steigen in den tieferen Wettbewerb ab und die Gewinner des Turniers spielen nächstes Jahr den höheren Wettbewerb und so. Das finde ich, ist da alles seinen Charme und ist auch gut durchdacht. Aber warum man jetzt die Europa League, feste Startplätze in der Europa League, den ersten 6, den 6 stärksten europäischen Fußballverbänden vor enthält, erschließt sich mir nicht. Da finde ich, ist die UEFA meiner persönlichen Meinung nach übers Ziel hinausgeschossen und macht sich leider auch das Produkt Europa League in solchen Landesverbänden natürlich kaputt. Also es ist ja unwahrscheinlicher, dass die Europa League sich Beliebtheit erfreut in einem Land, das keinen Vertreter dahin schickt. Also die Idee ist ja offensichtlich, die Europa League attraktiver zu machen und sportlich neben der Champions League zu profilieren. Das kann ich auch verstehen. Den Ansatz dahinter kann man ja irgendwie nachvollziehen. Aber ich glaube nicht, dass dieser Weg der richtige gewesen ist. Also ich finde, man hat mit dem richtigen Ziel das Falsche gemacht.
Ja, ich denke auch. Und ein Problem, das natürlich total besteht, ist diese Übersättigung. Ne? Also ich habe mich mal durch die Kommentarspalten bei Elf Freunde geklickt. Die haben auch einen bitterbösen Bericht dazu geschrieben und sich ziemlich darüber lustig gemacht.
Und ja, lass uns den mal in die Shownotes packen. Ich habe den auch gelesen.
Ja, machen wir auf jeden Fall. Also ich hatte auch große Freude daran. Und ja, die Kommentare dann unter dem Facebook-Post sind eindeutig negativ. Also ganz, ganz selten, dass mal jemand schreibt, oh, ich finde es gar nicht verkehrt. Aber hauptsächlich geht es wirklich in die Richtung, ja, noch mehr Fußball, was soll das denn? Wie sollen wir den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen? Noch mehr Wettbewerbe, ich verliere den Überblick und so weiter und so fort. Also die Großteil der Fußballfans ist da unzufrieden mit.
Ja.
Das muss man festhalten. Und ich kann das auch nachvollziehen. Wobei, ja, hatten wir ja gerade schon gesagt, vom Grundsatz her finde ich es nicht verkehrt, das so aufzuteilen, wie es dann jetzt aufgeteilt wird. Vor allem, weil ich die Europa League vorher grausam fand. Aber das stimmt schon, jetzt hat man noch einen zusätzlichen Wettbewerb. Und gerade diese Qualifikationsphase ist auch noch so kompliziert. Dazu wären viele Verbände in gewisser Art und Weise benachteiligt. Also Grundgedanke richtig, Ausführung, meh.
Ich möchte hier mal die These aufstellen, dass nicht mal in der UEFA jeder verstanden hat, wie man sich für die Conference League qualifiziert. Ich glaube auch nicht, dass es jemanden gibt, den man einfach so fragen kann und der das aus dem Kopf beantworten kann. Also auch wenn man jetzt beim DFB mal anruft, ich glaube nicht, dass die aus dem Kopf, ja, das ist dann so und so, und das können, ich glaube nicht, dass das geht. Das ist einfach so komplex.
Ja, es ist, ich meine, klar, versteht man es. Als ich es mir durchgelesen habe, habe ich es auch verstanden, aber ich könnte es jetzt nicht erzählen, weil es so kompliziert ist, dass ich vor mir liegen haben müsste.
Ja, genau, und dann geht's auch, aber es ist jetzt nicht so, nicht intuitiv.
Ja, das stimmt.
Jetzt haben wir so ein bisschen über die Conference League generell gesprochen, über die Vor- und Nachteile davon, der Vorteil mit der sportlichen Verschlankung der Europa League, die Nachteile, dass eben so mittelgroße und kleinere Verbände vielleicht um die Chance Europa League gebracht werden und dann nur noch Conference League spielen können, in Anführungsstrichen. In einem Sportschau-Artikel bin ich auf einen ganz interessanten Denkansatz gestoßen, der so ein bisschen von der gegenwärtigen Situation wegführt und einfach nur schon mal so zwei Schritte weiterdenkt, aber der trotzdem irgendwie diskussionswürdig ist. Und zwar ist es so, dass die ECA, das ist die European Club Association, also der Interessenverband quasi großer europäischer Fußballclubs, der ist lange Zeit von Rummenigge geführt worden, damit er hier auch noch zu Ehren kommt. Inzwischen steht er unter der Führung vom Juventus-Präsidenten Andrea Agnelli. Und der plädiert in seiner Position als ECA-Chef seit längerer Zeit dafür, dass die Qualifikation für den Europapokal nicht mehr über den nationalen Ligen stattfindet, sondern wer einmal bei so einem Turnier dabei ist, der muss sich nicht wieder national qualifizieren, sondern ist nächstes Jahr wieder dabei. Und das ist jetzt erstmal für sich genommen, hat das hier noch nichts mit zu tun. Aber es gibt Kritiker, die sagen, die Einführung der Conference League gilt als Vorstufe dieser Idee. Weil jetzt hat man quasi ein dreistufiges Ligasystem im europäischen Kontext. Im Moment ist es ja noch so, dass man sich national dazu qualifizieren kann. Aber der Weg ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so weit, zu sagen, okay, jetzt steigt man quasi von der Verbandsliga Deutschland, also das ist auch hier die Überschrift gewesen, Verbandsliga Deutschland, steigt jetzt von der Verbandsliga Deutschland in die Conference League auf und kann sich dann eben hoch in die Europa League und hoch in die Champions League spielen. Also es gibt hier, letztlich ist das hier das Konzept der Super League. So, es gibt hier die Sorge, dass sich hier perspektivisch auf lange Sicht eine Super League unter dem Dach der UEFA formiert.
Also die Europa Conference League als eine Art trojanisches Pferd.
Ja, wenn man so will. Und wie gesagt, das ist auch alles weit hergeholt. Das war jetzt hier, also ich habe es in einem Sportschau-Artikel gelesen und ich habe es auch sonst nirgendwo verifizieren können, dass die Sorge so im Raum steht. Aber man kann dem Gedanken zumindest folgen, ne? Dass jetzt die UEFA versucht, hier eben ein dreistufiges Ligensystem zu etablieren und dann einfach irgendwann die Zugangsbeschränkungen zu diesem System eines Tages verändert. Denkbar wäre das, aber mehr als weit hergeholt. Also es ist halt, ja, es gibt kein Indiz im Moment dafür.
Ja, ich denke auch, das ist weit hergeholt, aber du hast schon recht, falls man irgendwann diesen Weg beschreiten möchte, würde es jetzt leichter fallen.
Ja, genau. Also das heißt nicht, dass das passiert, aber das Fundament wäre zumindest gelegt.
Ja, ist auf jeden Fall auch ein Thema für eine zukünftige Folge, Europäische Super League, was dafür spreche und was dagegen.
Machen wir. Und diesen Artikel von der Sportschau, den packe ich auch in die Shownotes, weil das ist, also wenn man sich das durchliest, das ist gruselig. Das ist wirklich gruselig.
Ja.
Ansonsten haben wir noch unsere treuen Scharen von Fans gefragt, wie sie die Einführung der Conference League finden. Da fragen wir ja immer einmal die Woche, am Dienstag auf Instagram. Und eure Meinung ist da relativ klar gewesen. Also wir haben das ja relativ neutral dargestellt. Das ist die Conference League, das passiert. So, darum geht's. 20% von euch fanden die Einführung eines neuen europäischen Wettbewerbs da eher gut. 80% waren eher dagegen.
Ja, weil alles, was man dem Fußball vorwirft, diese Überkommerzialisierung, diese Gier nach immer mehr Geld, das spiegelt sich da ja erstmal wieder. Noch ein Wettbewerb, mit dem Geld gescheffelt werden soll. So, das war auch mein erster Gedanke. Und wenn man sich nicht dezidiert mit dem Thema auseinandersetzt, dann kann ich jeden mehr als nur verstehen, der sagt, nee, was soll der Quatsch? So.
Ja. Wobei ich tatsächlich sage, ich tue mich leichter mit der Conference League, so vom Prinzip. Der Grundgedanke von einem dritten europäischen Vereinswettbewerb tue ich mich leichter mit als mit der Nations League.
Ja, ich mir auch. Und genau das wollte ich eben gerade auch sagen, dass man beim ersten drüber nachdenken dagegen ist, ging mir ja genauso, kann ich total nachvollziehen. So wie es jetzt gehandhabt wird, finde ich es auch nicht gut gelöst. Aber grundsätzlich finde ich das nicht verkehrt. Was mir noch einfällt, was man auch vor allem aus Nachhaltigkeitsgründen hätte machen können und was ich gut gefunden hätte, ist mindestens die Qualifikationsrunde, vielleicht auch die Gruppenphase, nach regionalen Gesichtspunkten zu gestalten. Also, dass man dann Teams aus Verbänden gegeneinander spielen lässt, die eben auch ungefähr in der gleichen Ecke beheimatet sind. Also, dass dann nicht für die Qualifikationsrunde 1 zur Europa Conference League eine Mannschaft aus Albanien nach Nordirland fliegt.
Ja, verstehe.
So, allein wirklich auch aus Umwelt- und auch Kostengründen. Weil das sind ja nun Spiele, die wirklich nicht so viel Geld generieren werden. Und wenn man da tausende Kilometer reisen muss, mit einem Tross ja auch, ich kann mir vorstellen, dass die Reisekosten teilweise höher sind als das, was durch das Spiel eingenommen wird.
Davon würde ich fest ausgehen, gerade in der Qualifikation. Sagen wir, erste Qualifikationsrunde und dann zwei Teams, die vielleicht auch in ihren eigenen Ligen nur mittelmäßig beliebt sind. Die glaube ich nicht, dass das jemand guckt.
Eben.
Und also nee, das wird nicht, das wird kein Kassenschlager werden.
So. Nee, und da fände ich es wirklich spannend, wenn man das irgendwie so organisiert bekäme, dass Mannschaften, die irgendwo auch eine gewisse räumliche Nähe haben, gegeneinander antreten. Mindestens in der Qualifikationsphase, eventuell dann auch sogar in der Gruppenphase.
Ja, für die Gruppenphase sehe ich es nicht. Also das Hauptturnier sollte schon irgendwie das Hauptturnier sein. Aber in der Qualifikation kann ich das sehen. Macht man ja bei der Qualifikation zur Weltmeisterschaft, macht man das ja im Prinzip auch so. Also es ist sicherlich irgendwie eine Stufe größer gedacht, aber trotzdem versucht man da ja auch unnötige Weiterreisen zu vermeiden.
Ja.
Ja, kann ich verstehen.
Ja. Naja. Also grundsätzlich gar nicht verkehrt, so wie es jetzt ausgestaltet ist, aber mit ganz, ganz viel Verbesserungspotenzial noch.
Finde ich auch. Ansonsten finde ich vor allem interessant, dass es irgendwie kaum wahrgenommen wird. Insofern kann ich auch nur dazu aufrufen, beschäftigt euch mal damit, googelt mal, was die Conference League eigentlich ist und wie es funktioniert, weil nächstes Jahr haben wir einen Bundesligisten, der da spielt. Also nächstes Jahr spielt der Sechste. Wer wird Sechster? Vielleicht der VfL Wolfsburg ist so ein Team, Hoffenheim ist so ein Team. Wenn es mal schlecht läuft, ist vielleicht Leverkusen so ein Team. Wenn es mal gut läuft, könnte es Freiburg sein oder Frankfurt.
Würde ich gönnen. Da hätte ich Bock drauf, weil die auch vor 2-3 Jahren in der Europa League so abgegangen sind.
Ja, richtig. Aber das ist so ein Team, da wäre es schon schade, wenn die dann nur Conference League spielen dürften.
Ja, das stimmt.
Das sind auch gerade die Fans von Eintracht Frankfurt, die haben eigentlich schon auch die Europa League Bühne verdient.
Ja.
Muss man auch mal sagen. Naja, okay. Ja. Das ist es, glaube ich, zur Conference League, oder Dennis?
Ja, ich glaube, dem müssen wir nicht mehr hinzufügen. Wir müssen uns nur noch verabschieden, vorerst. Wir gehen nämlich in die Winterpause. Ich glaube, die haben wir uns verdient. Und zwar bis zum voraussichtlich 14. Januar. Also am 14. Januar wird die nächste Folge erscheinen.
Genau, das ist im Moment unser Plan. 12 Folgen haben wir dieses Jahr gemacht. Wir haben den Podcast ja dieses Jahr erst ins Leben gerufen. An der Stelle ist es auch sicherlich Zeit, dass wir uns einfach mal bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns immer, wenn wir irgendwie aus dem Nichts heraus feststellen, dass wir irgendwo verlinkt oder markiert wurden, dass irgendjemand uns weiterempfohlen hat. An der Stelle auch nochmal schöne Grüße in den Breisgau und auch an das, ja, hier und da finden wir tatsächlich auch in der Zeitung statt und so. Hat sich wahnsinnig gut entwickelt. Vielen Dank dafür. Wir kommen nächstes Jahr wieder. Wir geben wieder Gas. Wir machen jetzt ein paar Wochen Winterpause. Das liegt insbesondere an mir. Kann ich hier auch gerne mal die Schuld auf mich nehmen. Mea culpa. Likör ist eben ein Weihnachtsgeschäft und es ist im Moment wirklich wahnsinnig viel zu tun. Ich komme nicht so richtig dazu, jetzt hier meinem Hobby-Podcast nachzugehen. Aber wir kommen wieder und eben am 14. Januar geht's mit der nächsten Folge weiter.
Ja, ich bin auch ganz froh, gerade über Weihnachten und Neujahr ein bisschen Ruhe zu haben. Also es liegt jetzt nicht nur an dir. Und ich möchte mich aber auch nochmal bedanken, auch für das Feedback, das man privat bekommt, teilweise. Finde ich immer wieder schön. Gerne weitermachen und ja, eigentlich mache ich das ungerne, aber ich möchte doch noch einmal appellieren. Bewertet uns vielleicht bei iTunes, folgt uns, abonniert uns, empfiehlt uns weiter. Das wäre schon cool, wenn das Ganze noch ein bisschen größer wird.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Dennis, wollen wir abpfeifen?
Ja, pfeifen wir ab. Ciao, ciao.
Und Abpfiff.